Punk. Auf punkrockersradio.de.
Wir begrüßen heute bei Punkrockers Radio zum Interview aus Kiel keine Zähne im Maul, aber La Paloma Pfeifen. Eine Band, die ich monatelang ignoriert habe, vielleicht wegen dem Bandnamen, ich weiß es nicht. Aber die Jungs, die waren so nett, sich zu diesem Skype-Interview überreden zu lassen. Und die Jungs waren so nett, mich nicht nur mit Verlosungs-Giveaways zu versorgen, sondern auch mit ihrem bisherigen Katalog. Und das hat mich dann umgehauen, weil ich hatte ein bisschen im Internet recherchiert. Ich dachte im Ernst, eure aktuelle Veröffentlichung Postsexuell ist die erste Veröffentlichung und war schockiert, dann doch mein eigenes Informationsdefizit so dermaßen präsentiert zu bekommen. Ihr veröffentlicht seit 2008 und erzählt doch mal, wie hat das angefangen? Die Band gibt's ja wahrscheinlich schon länger als 2008. Lars.
Ja, Marco. Da muss ich auch Jochen irgendwie mit ins Boot holen.
Okay.
Also Jochen und ich haben den Anfang gemacht, denke ich mal. Wir haben uns irgendwann getroffen und zu zweit ein paar Sachen zusammengeschustert. Und dann haben wir die Steffen vorgespielt, weil Steffen kannte ich dann zu der Zeit schon länger. Wir hatten auch irgendwie in der Vergangenheit schon häufiger Musik zusammen gemacht. Und Steffen war begeistert von der Musik. Und ich glaube, du hattest dann per Brief, ne?
Ich habe mich schriftlich beworben.
Genau. Schriftlich beworben hat er sich bei uns.
Ich habe mich schriftlich beworben. Ich weiß nicht, ich war zu dem Zeitpunkt, also Jochen und ich, wir kannten uns aus Kiel. Wenn man in Kiel lebt, kommt man an Jochen nicht vorbei.
Okay.
Das ist heute so und das war damals so. Und ich habe gedacht, ich komme mal nicht so mit der Tür ins Haus, sondern ich schreibe ihm einfach mal einen Brief und habe mich dann da so angepriesen, ne? Und das schließt dann auf eine ganz positive Resonanz.
Okay, Jochen, man hat auf einmal so einen Brief da zwischen all den Rechnungen und Mahnungen irgendwie. was war das für ein Moment für dich?
Das war merkwürdig auf jeden Fall. Obwohl mit Lars zusammen war das auch noch nicht so, wir hatten noch keine richtig fertige Aufnahme oder so. Und dann, als Steffen sich beworben hat, dann nahm das Form an.
Ja, vorher gab es Songskizzen und mit Steffen wurde das dann konkreter. Die Songs wurden ausgearbeitet und haben uns auch überlegt, wie wir das umsetzen. Wir haben ja sowohl Beats aus der Dose als auch handgespielte Drums, wie wir das machen können, und kam eins zum anderen und zu dritt haben wir dann einen Weg gefunden, das umzusetzen.
Obwohl, wir hatten auch mal kurzzeitig noch einen richtigen Trommler.
Ja, wir waren mal zu viert, ganz kurz.
Aber das war noch vor der ersten Veröffentlichung.
Okay. Das haute irgendwie auch nicht so richtig hin. Das klang dann, finde ich zumindest, erstmal so nach sehr konventioneller irgendwie Punkrock-Band.
Ja, okay.
Und das veränderte sich in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich kann ja auch Schlagzeug spielen. Ungefähr zeitgleich meinte der Schlagzeuger, keinen Bock mehr, ich steige aus. So. Das war ziemlich unstressig. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir das dann zu dritt gemacht haben, kristallisierte sich auch so das Konzept heraus. Ja. Begann sich auch zu kristallisieren.
Mhm. Für mich spielt noch im Hintergrund so, ihr kommt ja ursprünglich eher aus... Was heißt er? Ihr kommt aus einer punksozialen Situation.
Ich hab das damals gar nicht als Defizit empfunden. Ich habe das eher befreiend empfunden, weil plötzlich in Sachen Schlagzeug nicht mehr so viel kommuniziert werden musste.
Du bist ja Bassist, ne?
Ja, genau. Aber
und du bringst ja auch einen wahnsinnigen, funkigen Style rein. Ne? Du bringst ja einen sehr, sehr musikalischen Bass rein, der sich nicht an die üblichen Punk-Schulmuster so orientiert. Ne? Außer vielleicht als Zitat zwischendurch. Ne? Aber jetzt nicht in der Hauptstruktur der Arrangements, oder?
Nee, das stimmt. Also ich bin natürlich auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert in Sachen Musik und habe da auch so meine Vorlieben. Und also das ist die Art von Bass, die ich spielen kann und in dieser Geschichte auch einbringen kann. Und das zusammen mit einem Schlagzeuger, um nochmal das Thema aufzugreifen, der im Grunde einfache Sachen spielt, nicht zu kultiviert, aber straight auf die 12, okay, passt das hervorragend. Und das ist genau das, was Steffen auch am Schlagzeug bedienen kann. Und deswegen war das damals genau das Richtige, zu sagen, wir brauchen eigentlich keinen vierten Mann als Schlagzeuger, sondern das können wir selber alles generieren.
So. Der Schlagzeuger, den wir damals hatten, mit dem hatten Stulle und ich in einer vorigen Band auch schon zusammengespielt. Und die vorige Band hatte auch ein Schlagzeugerproblem. Also der erste Schlagzeuger war raus, dann war der zweite Schlagzeuger raus. Und Stulle hat schon damals gesagt, wir könnten doch auch eigentlich zu zweit auftreten und da irgendwelche Beats laufen lassen, auf die wir Bass und Gitarre spielen. Das wollte ich aber immer nicht. Und bei La Paloma ist das dann praktisch eingelöst worden. So, okay. Wie wir gesagt haben, einerseits so ein minimalistisches, echtes Schlagzeug, andererseits Geklöppel aus der Dose.
Ja.
Das hat sich so gefunden da. Da war das für mich dann plötzlich auch okay.
Jetzt habt ihr ja scheinbar alles im Proberaum aufgenommen oder wie lief das? Oder?
Ja, immer alles im Proberaum aufgenommen.
Ja. Immer? Okay.
Ja. Ja. Von der ersten Platte an sind das alles Probenraum und WG-Zimmer-Produktion. Oder
du hattest bloß immer so Fantasienamen als Produzent.
Ja, genau.
Steffen hat sich irgendwie immer...
Ja, Moment, aber ihr probt als Trio, oder? Ihr habt einen Proberaum und probt.
Ja, genau.
Wir proben
als Trio, ja.
Okay, ja gut.
Nehmen wir auch alles selber auf.
So. Gut, okay. Ja, nee, ich hatte gerade so den Eindruck, Steffen würde das alleine vorproduzieren zu Hause. Oder weiß ja gar
nicht. Teilweise ist das ja auch so. Also wenn es zum Beispiel so um Playbacks für Nummern geht, wo wir auf irgendwelche Konserven was spielen, so, die produziere ich teilweise ja wirklich zu Hause vor.
Okay.
Aber wir nehmen viel im Probenraum auf. Schlagzeugaufnahmen machen wir im Probenraum. Ja. Gitarren nehmen im Probenraum auf. Aufnehmen kannst du ja im Grunde genommen überall, wenn du ein paar Mikros und ein Aufnahmegerät hast. So, das ist
ja
egal.
Ja, alles, was wir von Hand spielen, nehmen wir auf.
Ja. Ich frag deswegen, weil ihr könntet ja vom Alter eigentlich rein theoretisch mal betrachtet von außen auch eine Jamband sein. Ne? Aber ich habe so aus dem, was ich so raushöre, eher den Eindruck, dass das eher so eine konstruierte Geschichte ist. Da ist erstmal eine Idee als Leitfaden und die wird dann halt ausgearbeitet. Ne? Irgendwie und
genau so ist es. Irgendeiner hat eine Songidee, die wird je nachdem zu Hause schon mal grob angelegt, am Rechner oder wie auch immer mit analogen Aufnahmegeräten und dann reingeworfen in die Band und dann wird das geprobt, umgesetzt und geguckt, ist es das oder ist es das nicht? Und so entstehen die Lieder dann.
Ja, genau. Ja.
Also Jam war nie Teil der Kultur.
Nee, Jam können wir nicht. Und das
auch früher als Stunde, die ich in anderen Bands gespielt habe, da wurde eigentlich nie gejammt.
Nee, Jam, das war noch nie
das
so.
Das ging immer sehr konkret von der Idee aus, die jemand mitbrachte.
Ja. Einmal mal ein Lied gejammt.
Ja. Gibt es denn dann eine bestimmte favorisierte Reihenfolge bezüglich beziehungsweise ab wann tritt der Text in Erscheinung? Irgendwie ist dann erstmal ein Stück Musik fertig? Ist die Musik erstmal da oder mitunter auch gleichzeitig? Oder?
Mitunter auch gleichzeitig.
Ja.
Seid ihr alle drei für die Texte verantwortlich?
Nein.
Nee.
Das machen Jochen und ich.
Genau. Okay. Jochen und ich abwechselnd, also jeder einen Song quasi oder jetzt gemeinsam Songs schreiben?
Nee, jeder schreibt seine Texte.
Genau, die Texte, also wir haben noch nie einen Text zusammengeschrieben, bis auf Harem, diese Broadigan-Geschichte, wobei das ja dann auch,
das ist wieder was
ganz anderes. Ja, genau.
Ja, okay. Harem habe ich eben noch gehört, habe ich leider nicht als MP3, aber das ist ja eine super geile Nummer irgendwie. Was habt ihr gehört? Was ist das für eine Geschichte? Was hast du gesagt eben?
Das basiert auf dem Text von Richard Broadigan. Ja. Das ist so ein amerikanischer Autor, kannst du ja auch mal.
Genau, den habe ich mit eingebracht, den Text.
Der hat so Kurzgeschichten geschrieben und das ist quasi eine Kurzgeschichte aus einem Buch. Harem. Und das trage ich schon eine ganze Zeit mit mir rum, den zu vertonen, und das hat gepasst jetzt bei La Paloma.
Das ist mir auch aufgefallen beim Durchwühlen eurer Fotosammlung auf Facebook, dass da immer wieder auch, ich sag mal, Buchempfehlungen oder halt auf jeden Fall Cover, wie auch immer die interpretatorisch ausgelegt werden irgendwie, aber da sind immer wieder irgendwelche Buchcover halt eingeschaltet. Ich fand das ganz witzig. Ja. Also, gut. Nicht weiter zu kommentieren.
Nö, das ist halt, kann man.
So bei Lars, ne? Bei Lars fällt mir auf, woher kommt diese enorme Höhe des Basses? Das ist ja so.
Die Frage hat uns noch nie einer gestellt.
Also ich meine, das ist ja überhaupt nicht punk-kompatibel eigentlich. Ne? Das sieht eher so Musikstuhl und.
Was hier Punk ist, ne?
Ja, hier in Kiel tragen sie alle den Bass so hoch. Das entspricht nicht dem Punk in klassischen Kategorien. Aber ich kann den Bass so am besten bedienen. Und ehrlich gesagt habe ich mich auch ein bisschen satt gesehen an Bassisten, die den Bass am Knie hängen haben. Weil die auch, das ist ein gewisser Habitus, der steht mir nicht. Das ist nicht mein Ding. So, das finde ich eher langweilig und ja.
Ja, ja.
Und ich bin halt, also der hing schon mal höher, kann ich nur dazu sagen. Ich bin runter.
Aber bis zum Knie wird er nie stürzen.
Aber er wird immer noch weiterhin über dem Gürtel hängen. Ich trage die Hose allerdings auch sehr tief.
Das ist ja im Endeffekt nur ein Aspekt dessen eurer, sage ich mal, optischen Darstellung auf der Bühne oder auch auf Fotos und sonstigen irgendwie. Ich finde es gut irgendwie, dass da keine Show gemacht wird und dass der Bassist den Bass da oben eng hat und dass Jochen in Jogginghose auftritt. Und ich finde, das ist alles verdammt kultig. Und bei Kult fällt mir noch ein, irgendwie Steffen spielt eine Gibson Firebird. Ne? Das ist natürlich auch, schindet natürlich Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Jochen, was ist das für eine Transparent-Gitarre, die du da spielst? Der Kopf sieht irgendwie aus wie Paul Reed Smith, aber kann ich mir gar nicht vorstellen.
Einsteigermodell von Harley Benton. Nee, Quatsch. Das ist eine Dan Armstrong von MPEG.
Von 1969.
Genau, ja.
Ist deine Original von 69?
Meine ist von 69.
Also meine Firebird ist ja ein Reissue von 91, ne? Eine 57er, das kann ich mir noch nicht leisten.
Die gibt es auch aktuell recht preisgünstig. Ne? Ist eine der billigsten Gibson-Gitarren, die man kaufen kann. Ne? Aber sagt er nichts. Also,
ich habe mich da lange nicht umgetan, so. Ich hab die Gitarre seit 91 und ich werde wahrscheinlich mein Lebtag keine andere spielen. So.
Ja.
Ich bin verwachsen.
Ihr habt es angedeutet, das läuft über euren Booker. Im Internet findet man, glaube ich, Proton, heißt, glaube ich, die Firma, oder?
Ja.
Seid ihr das selber oder wie kommt man da ran? Sind die in Kiel oder was ist das für ein Laden?
Proton Booking, das dahinter steht Henning Beste.
Ne? Genau, und der sitzt in Kassel.
Der sitzt in Kassel. Ja. Also der hat eine ganze Latte von Bands, die er bookt. Und Firma heißt Proton. Ja. Ist also renommiert, ich glaube auch echt, also in der Szene etabliert. Ne? Der macht viel.
Das habe ich so rausgehört. Ich glaube, wir sind.
Wir kennen ihn persönlich noch nicht.
Nee. Genau. Und wir sind, glaube ich, auch die kleinste Band, die der bookt zurzeit. Also zumindest eine der kleineren Bands, die der bookt. Normalerweise ist schon mit etwas größeren Kalibern.
Ja. Wenn man da einmal unter Vertrag ist, bookt man dann auch noch selber? Ich meine, fahrt ihr selber nach Rendsburg in die Teestube und macht da einen Auftritt klar? Oder nur noch Booking-Agentur?
Eigentlich nicht. Wir sind exklusiv bei Proton.
Ja. Ah, ja, okay. Also wenn man einen Auftritt mit euch buchen will, muss man auf jeden Fall darüber gehen.
Ja. Außer du bist hier irgendwie ein Kneipier in Kiel und hast eine Kneipeneröffnung oder Geburtstag.
Okay.
Geht das auch unter der Hand. Aber so offizielle Sachen exklusiv über Proton.
Jochen, erzähl mal, wie seid ihr da so eingebunden in die Kieler Szene irgendwie? Also ich meine, Kiel hat einen wahnsinnig hohen Output momentan. Hängt ihr da irgendwie mit drin irgendwie oder lauft ihr da so parallel? Ich meine, ihr seid da schon recht lange dabei. Auch schon vor Keine Zähne im Maul.
Ja, also in der Punk-Szene laufen wir eher parallel. Also ich kenne die Leute nicht wirklich alle, aber vom Sehen kennt man sich halt. Aber so richtig verknüpft sind wir eigentlich nicht hier mit Punk-Bands. Teilweise altersbedingt, teilweise geschmacksbedingt oder auch stilmäßig passt das nicht zusammen. Mhm. Ich kenne natürlich Findus oder so. Deren erstes Konzert habe ich organisiert, zum Beispiel. Und nee, also so eine große Connecte ist da nicht. Mhm. Und das wird auch mit dem Alter, weiß nicht, ich hatte früher mit meiner anderen Band, da haben wir immer mit mehreren Bands in einem Proberaum abgehangen. Das waren dann aber keine Punk-Bands. Das waren dann so halt irgendwelche Beat-60s-Geschichten. Da hatte, okay, hatte man irgendwie so eine kleine Szene, wo man sich immer traf oder so. Aber jetzt im Punk-Bereich, nö.
Pflegt ihr denn Kontakte zu anderen Bands? Also ich meine, es ist ja bei anderen Bands durchaus üblich, dass die gerne Konzerte mit einer bestimmten Konstellation von anderen Bands geben, zum Beispiel, oder Split-EPs machen. Ihr habt eine Split-EP mit Mrs. Next Match gemacht. Super geile Band, die ich erst über diese Split-EP wahrgenommen habe irgendwie und mir im Internet eben mal beiläufig deren andere Geschichten angehört habe. Super gut irgendwie. Wo kommen die her? Ist das auch Kiel?
Das sind Hamburger.
Hamburg. Seid ihr denn alle Kiel? Wohnt ihr alle in Kiel?
Ich wohne seit ungefähr einem Jahr nicht mehr in Kiel. Also ich habe von Ende der 90er bis jetzt Dezember 2012 in Kiel gewohnt.
Jo. Jochen und ich wohnen seit 1994 in Kiel.
Genau. Eure Diskografie, ja, ihr seid auch alles totale DIY-Recken. Ihr macht weitestgehend, wenn möglich, ziemlich viel selber. Die erste CDR habe ich im Internet gelesen. Ihr habt sie mir ja, Gott sei Dank, geschickt irgendwie. Aber ich habe im Internet gelesen, die gab es auch in der Tape-Variante. Stimmt das?
Nee, das war was anderes.
Nee, Tape-Variante kam nach der ersten und der angeschossene Wolf, der in der Metallbox. Die Tape-Variante ist quasi ein Best-of von den beiden Platten.
Ah, okay.
Ja, gut, okay. Die kam auf einer Schader, da gab es 100 Tapes von.
Ja, okay. Ja, dann habt ihr, wie gerade schon angedeutet, eine, nee, Moment mal, 2008 die erste und 2010 dann zuerst die Zukunft. Erzähl mal was über diese Zukunftsgeschichte. Ich, Lars.
Ja, also erstmal weiß gar nicht, wer die Zukunft ist, ne? Das ist ja eine Band aus Hamburg. Und dahinter steckt zum Beispiel ein Musiker, den wir schon etwas länger kennen, Knarf Röllem.
Okay.
Der ist, ja, der unter Knarf Röllem ist er eigentlich auch in der Independence-Szene.
Kennst du nicht, oder?
Einigermaßen bekannt. Nee. Okay.
Ich bin noch Neupunk.
Ja, stimmt. Ja, okay. Ja, das war,
Neu in der Punkschule.
Er lebt in Hamburg jetzt wieder, glaube ich, ja, und ist nach wie vor aktiv. Und den kennen wir auch aus Dithmarscher Zeiten. Jochen noch besser als ich. Ja. Und der hat eine neue Band zusammen mit Bernadette Hengst zum Beispiel und mit Gutz von den Aeronauten.
Habe ich eben auch im Internet gefunden, genau. Wurde auch erwähnt irgendwie.
Genau, die Zukunft ist auch ein Trio und die haben eine Platte rausgebracht. Und da wir ja einen von den Knarf etwas näher kennen, und die irgendwann ein paar Sachen geremixt haben wollten, haben die uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten. Und das haben wir dann gemacht. Und so kam das zustande.
Ja. Und wer singt da?
Bei unseren Remixes sozusagen, oder unseren, wir haben es ja quasi neu aufgenommen, aber.
Mittelstand und
Nagel. Ach so, das sind, bei Mittelstand sind das schon wir drei. Da sind es wir drei. Und bei der zweiten Nummer, den ersten Teil singt Jochen größtenteils und dann gibt es diese relativ lange Spoken-Word-Passage.
Diese Gedicht, ne?
Diese Geschichte, die ich da erzähle, genau, das habe ich eben gesprochen.
Ah, okay.
Und dann ist ja in limitierter Auflage auf Vinyl tatsächlich eine Remix-EP erschienen und auf diese Remix-EP haben die Zukunft dann nur diesen Spoken-Word-Part von der zweiten Nummer aufgenommen. Das ist dermaßen beschissen gelaufen. Und wir verstehen das heute nicht, warum. Wahrscheinlich gefiel ihm das andere einfach nicht. Und deswegen haben wir gedacht, wir tun die 3-Inch-CD und verkaufen die bei Konzerten. Das durften wir.
Ja. Wir sind immer noch befreundet, das muss man dazu sagen.
Das hat also keinen Schaden.
Dann kam 2010 auch halt besagte Split, ne? Mit Mrs.
Smash,
ja, genau, genau.
Aber ich habe jetzt was vergessen hier. Angeschossenes Wolf, ne? Wann war denn Angeschossenes Wolf?
2009 müsste die gewesen sein.
2009. Hat meine Sekretärin nicht aufgeschrieben. Da wird jemand für bluten müssen. Wie kommt ihr an Mrs. Next Match? Ist das eine Band, mit der ihr öfter, mit denen ihr öfter schon mal gespielt habt?
Ja, die haben Lars und ich mal kennengelernt. Da sind wir auf einem Konzert zu denen gegangen in die Schaubude hier in Kiel. Und da waren wir 2 oder 7 Leuten.
Ja.
Ach ja.
Das fanden die halt super und haben mit denen nach dem Konzert geschnackt und da ist dann irgendwie was draus geworden. Ja. Wir haben jetzt mit denen schon 4-mal zusammengespielt. Und wir mögen uns halt. Und das passt musikalisch auch gut und menschlich auch. Die sind ein Tick jünger als wir, aber.
Und die haben vor allen Dingen auch so ein eigentümliches Format in Sachen Bühnenpräsenz und wie sie das umsetzen, was sie da machen. Das ist auch optisch spitzenmäßig und passt gut zu dem, was wir so machen.
Ja, genau, das passt gut zusammen.
Ja.
Guck ich mir mal an irgendwie. Nee, gefällt mir wahnsinnig gut und habe ich euch ja gemailt, über diesen einen Song irgendwie an euch gekommen, irgendwie leb so, dass es alle sehen wollen, ne? Und dass alle wissen wollen, Entschuldigung. Entfaltet eine Wirkung, die eigentlich, das muss ich ja jetzt sagen, nachdem ich alles gehört habe, dass den gesamten Restkatalog dummerweise ein bisschen ausblendet, weil eigentlich ist die ganze postsexuell, da ist nicht ein schlechter Song drauf irgendwie. Ich habe es aber erst wahrgenommen so richtig, als ich halt auf der Couch lag mit dem Textblatt in der Hand und mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe. So beim ersten Hören, boah, was machen die da? Gerade so eine Nummer wie postsexuell hat mich wahnsinnig an Ideal erinnert irgendwie. Der Bassist von Ideal, der war ja auch jemand, der immer sehr technisch und aber auch groovend und eventuell auch punkig irgendwie zur Sache gegangen ist. Und ich dachte immer, boah, das ist so neben der Spur irgendwie. Die erstmal die Klarheit, Ehrlichkeit und Eindringlichkeit der Texte, die weit weg ist von jedem Mainstream, auch wenn ihr gelegentlich in Songwriter-Traditionen irgendwas finalisiert und euch einen schönen Song zusammenschustert, aber ihr seid ja immer noch knapp am Hit vorbei, ne? Und gerade das
das machen wir einfach zu lang.
Ja, stimmt. Genau.
Man merkt nicht, dass Leb so über 8 Minuten dauert. Man merkt es einfach nicht, ne? Und das halt in der Tracklist, in der MP3-Sammlung zu sehen, haut mich jedes Mal um. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, habt ihr da irgendein Feedback drauf? Radiosender oder sowas? Wird der Song in irgendeiner Form gespielt? Oder die andere Single, hier, Bau eine Kirche draus, war doch auch Single, ne? Irgendwie. Habt ihr da Feedback?
Single. Das
ist die offizielle Single.
Genau, also Leb so, dass es alle wissen wollen, ist so der scheinbar der populärste Track von der Platte. Aber die Single war eigentlich Bau eine Kirche draus.
Dazu haben wir das Video gemacht und die kam als Digitalversion raus zum Downloaden. Bau eine Kirche draus.
Habt ihr Airplay bekommen irgendwie?
Ja, haben wir, oder?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo überall, aber das wurde schon bei Deutschlandradio gespielt.
Also Deutschlandradio Kultur habe ich nochmal gegoogelt. Da hat es einen Beitrag über uns gegeben. Da wurde dann postsexuell gespielt.
Ja.
Und angeblich soll uns doch auch Baskerville im Nachtclub gespielt haben. Oder ist das nicht verbirgt? Also da müsste man bei Broken Silence nochmal gucken, was da eigentlich
da kriegen ist. Wir
aber es gab Airplay.
Irgendwann eine Liste, wo wir überall laufen. Sonst kleine Radiosendungen haben uns gespielt.
Haben uns gespielt.
Ja,
stimmt.
Ist das so? Kann man das machen bei Broken Silence? Ruft man da an und sagt mal, ey, gib mal eine Jahresstatistik raus oder so? Oder?
Die haben uns ja darüber informiert, welche Internetradiosender, Radiosender, Zeitschriften, Internetportale sie mit dem Zeug bemustert haben. Nur weiß ich im Endeffekt nicht, inwieweit da alle auch was über uns gemacht haben. Das entzieht sich dann ein bisschen meiner Kenntnis so, ne? Wissen wir auch nicht, ne? Genau. Aber da war was. Also wir sind gespielt worden und auch gar nicht so wenig. Aber ich kann das jetzt nicht im Einzelnen runterrappeln.
Es gibt eine Menge Rezensionen auch, die durchweg gut ausfallen und
Auf jeden Fall. Ihr habt sehr schöne Feedbacks. Also, was ich so im Internet recherchiert habe, war absolut durch die Bank weg gut. Jochen, ich glaube, du hast das eben schon mal angedeutet. Welche Auflage war das? Irgendwie 500 oder wie?
Die Vinyl-Variante gibt es 500, die ist jetzt auch fast weg. Und die CD gibt es also ursprünglich auch als 500er Auflage und da wurden schon 300 nachgepresst jetzt.
Ja, okay.
500 CDs und 500 Vinyl, von dem Vinyl wird es auch keine Nachpressung wahrscheinlich geben. Und damit sind wir gestartet und
ich persönlich vermute, dass diese Platte so zum Grower wird irgendwie. Die wird noch Ewigkeiten rotieren und da wird immer wieder nachgefragt werden nach der LP-Variation, Variante. Da bin ich mir sicher irgendwie. Aber gut, ich kann das verstehen. Es kostet einen Geld.
Ja, sei froh, dass du eine hast von den 500. Für umsonst. Genau.
Jetzt muss man natürlich sagen, ne, das ist natürlich die perfekte Weiterentwicklung. CDR, dann CDR, eine Metallbox, eine Mini-CD, eine Split 7-Inch und jetzt die erste eigene LP. Ne. Kein Wunder, dass ich das überhaupt nicht wusste. Irgendwie. Also hätte ich ja nicht gedacht. Irgendwie. Ich war echt erschrocken und was mich dann noch doppelt erschreckt hat, ist die durchweg gute Qualität von allen Veröffentlichungen und jede davon könnte meine Lieblingsplatte sein. Momentan ist es halt postsexuell, weil ich die am meisten gehört habe, aber die anderen habe ich jetzt jeweils nur zweimal gehört oder so, aber die sind genauso gut irgendwie. DBDD, HKP und Halbe Stadt von unten irgendwie. Und da muss ich schon sagen, das sind schon absolute, echte Highlights irgendwie. Und wie ich halt eben schon gesagt habe, auch diese 2010er Harem, muss ich sagen, spacey irgendwie. Das gefällt mir. vom Gesamtoutput irgendwie guckt da, ihr seid jetzt nicht so die Wiederholungsmonster irgendwie. Ihr guckt schon, dass ihr da irgendwie ein bisschen Variation reinbekommt. Und wie versucht ihr da zwingend irgendwie so einen Charakter reinzubekommen, dass es freiheitsliebende Musik ist oder also halt dieses Grenzensprengende, was vielleicht früher im Punk gegeben war irgendwie oder bin ich da auf der falschen Fährte?
Das passiert alles gar nicht so kalkuliert und geplant. Mhm. Das sind Sachen, die sich ergeben aus den Ideen, die da sind und aus dem Prozess des Arrangierens und Fertigstellens von Stücken. Ich versuche, wenn ich bestimmte Sachen produziere, schon verbindende Elemente einzubauen, indem ich immer wieder auf die gleichen Keyboard-Sounds zurückgreife zum Beispiel. Und ich denke, Stulles Bassspiel ist so ein akustischer roter Faden, der sich sehr durch die Musik zieht. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist der Output dann doch sehr, sehr heterogen. Das scheint nicht anders zu funktionieren. So.
Mhm. Ja, okay.
Das lässt sich auch nicht so richtig steuern. Und ich höre privat eigentlich besonders gerne Bands, die so sehr homogen sind vom Sound her. Also,
verrückt.
Die sich immer gleich anhören. Das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn eine Band so richtig so einen Sound und so einen Stil hat. Das haben wir ja aufs erste Hören nicht, weil alles sehr unterschiedlich klingt. Aber wenn du dich länger mit dem Zeug beschäftigst, entdeckst du, glaube ich, schon Sachen, die sich wiederholen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Faktor ist natürlich auch die vielen verschiedenen Beats, die wir zusammengesammelt haben und von irgendwelchen Beatmaschinen oder Samples. Dadurch klingt das auch irgendwie alles immer anders.
Ja. Ja. Seid ihr prinzipiell in der Lage, das gesamte Oeuvre irgendwie live darzubieten? Irgendwie habt ihr alle Songs drauf oder haben sich über die Jahre so ein paar Songs automatisch rausgefiltert und ihr spielt die eh nicht mehr live?
Ja,
also wer hat das eigentlich?
Lars.
Ja, letzteres. Also theoretisch könnten wir alles spielen, was zu hören ist auf Tonträgern. Aber im Laufe der Zeit haben sich ein paar Sachen irgendwie erledigt, die wir ja einfach derzeit nicht spielen live, weil wir auch längst nicht mehr alles spielen können. Wir können ja irgendwie, ja, also.
Die Konzerte würden einfach zu lang.
Die werden zu lang, die Konzerte dann. Und so hat es sich ergeben, dass einige Songs peu à peu rausgefallen sind, aber nicht gänzlich weg sind. Spielbar ist alles, was zu hören ist.
Ja, okay, was logisch. Ja. Wie lang dauert euer übliches Set, so eine Stunde? Oder seid ihr so eine 2-Stunden-Band? Seid ihr niemals, oder?
2 Stunden ist auch zu lang.
Hängt immer vom Gesamtsetting ab. Ne? Gerne mit einer Band auf Augenhöhe jeweils 1 Stunde.
Ja.
Das Format finde ich zum Beispiel toll.
Ja.
Wir müssen die Zuschauer nicht 2 Stunden vollballern. Also das halte ich selber gar nicht mehr aus, wenn ich auf Konzerte
bin. Und wir nehmen noch eine Zugabe.
Ja.
In 1 Stunde, ja, oder sagen wir mal 80 Minuten spielen.
Ja, ungefähr, würde ich
sagen. Das machen wir gerne in Kiel zum Beispiel, in der Schaubude so. Da haben wir
anderthalb
Lokalitäten, da spielen wir dann auch mal 90 Minuten.
Aber da gibt es dann auch keine andere Band, ne?
Da gibt es dann keine andere Band. Wenn wir alleine spielen, können wir das machen. Wenn wir eine andere Band haben, spielen wir gerne kürzer.
Ja, man spielt ja meistens mit irgendeinem Line-Up von befreundeten Bands. Von daher hat man ja eh so eine Reglementierung. Da kann man ja nicht...
ist ja klar. Ja, man muss auch immer an die Leute denken, irgendwie. Ja. Wenn sich eine Band da ungehindert ausbreitet, das geht letztlich auf Kosten der Aufmerksamkeit, die entgegenbringen. Also ich finde das dann eher gut, kompakt unterwegs zu sein.
Ja. Habt ihr aktuelle Tourdaten parat? Kann man irgendwas verkünden für die Gemeinde der Stammhörer?
Ja.
Und die Gemeinde der Leute, die sich die Sendung im Nachhinein saugen?
Puh, auswendig, das ist die Frage.
11.05. Spielen wir mit No Means No in Lübeck, in Treibsand, das weiß ich.
Am 15.06. spielen wir in Husum im Speicher mit der Band Nagel zusammen. Mhm. Dann haben wir ein Wochenende im April.
26., 27.,
25.,
26., irgend sowas.
Irgendwie sowas, das ist Kassel und Berlin. Dann haben wir noch ein Wochenende im Mai, 23., 24.,
ja,
da spielen wir in
Born und Oberhausen.
Okay.
Aber das ist jetzt teilweise ohne Gewehr, da würde ich nochmal auf der Facebook-Seite gucken.
Also auf der Proton-Seite sind unsere aktuellen Tour- oder Auftritte, die derzeit feststehen, immer einzusehen.
Und bei Facebook auch.
Facebook auch.
Ja, das nächste dürfte dann für mich Oberhausen sein und da werde ich dann wahrscheinlich dann noch auftauchen.
Ja.
Mache ich mich mal nochmal schlau und prolle ich ein bisschen vor der Bühne rum.
Das ist gut. Mach das mal, das ist schön.
Ja, also von mir aus war es das. Wenn ihr nichts mehr habt, irgendwie möchte ich da gar nicht in so eine 2-Stunden-Situation reinkommen. Reicht uns ja irgendwie. Ich spiele da noch ein bisschen Musik zwischendurch, logischerweise irgendwie. Und habt ihr noch was?
Ankündigen?
Wir arbeiten dran, ne?
Neues Album, also wir arbeiten gerade am neuen Album. Und das wird dann, weiß ich nicht.
Also wenn es jetzt voraussichtlich im so bummelig Oktober oder Januar
rauskommt. Ach, dieses Jahr noch?
Kann passieren.
Kann passieren, dass es spätestens im Oktober rauskommt.
Frühestens Oktober und spätestens wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres.
Ja. Okay.
Machen neue Sachen, haben viele Ideen. So sieht es gerade aus.
Ja, das ist ideal, okay. Ja gut, okay, dann... wünsche ich euch eine schöne Zeit, viel Glück für euer weiteres Schaffen und wir sprechen uns natürlich wieder nach der nächsten Veröffentlichung.
Okay, sehr gerne.
Super. Sehr gerne. Vielen Dank, Marco.
Jo, danke.
Okay.
www.punkrockersradio Kopfpunk!